Ich wünsche euch nochmal allen einen wunderschönen Sabbat. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn man Videos produziert, die nur 8 bis 15 Minuten dauern? Man lernt, kennt ihr den Ausspruch, in der Kürze ist die Würze? Ne? Ich bin dann immer erleichtert, wenn ich dann mal hier vorne stehe und dann hat man Zeit. Nicht 10 Minuten, nicht 15 Minuten, nicht 30 Minuten, 60 Minuten, 45, jetzt wollte ich 45, das ist ja weniger als 60, 75 Minuten, ach ist das schön. Aber ich habe festgestellt, seitdem wir das machen, sind auch die Predigten auch nicht mehr so lang, weil man konzentriert sich auf das Wichtigste und dann, was früher mal eine Stunde war, ist jetzt vielleicht eine halbe Stunde, weil man sich auf die wichtigsten Punkte konzentriert. Also ihr müsst keine Angst haben, wie beim dritten Teil erwähnt, dass es so lange dauert. Aber es könnte vielleicht 5 Minuten länger dauern als 30 Minuten. Ich habe mir die Frage gestellt, was könnte für uns Christen eins der schlimmsten Sachen sein in unserem Glaubensleben? Und natürlich gibt es viele vielleicht Schicksalsschläge, die wir erleben können, was nicht schön ist, was hart ist. Aber für mich, wenn ich genau betrachte, dann wäre doch das Schlimmste, was mir passieren kann, ich gehe regelmäßig in die Gemeinde, ich bin aktiv und am Ende, wenn Jesus kommt, was dann? Bin ich nicht dabei. Das wäre doch eins der schlimmsten Sachen, oder nicht? Stellt euch mal vor, morgen habt ihr einen wunderschönen Gemeindeausflug, das ist schön. Ihr organisiert einen Halbmarathon, sagen wir mal, weil Marathon wird man vielleicht heutzutage nicht immer jeder schaffen, ne? Oder 10 Kilometer und die Ziellinie ist hier in der Jahnstraße, ja. Und jetzt fängt ihr an zu laufen und 2 Kilometer gehen vorbei, 5 Kilometer, 10 Kilometer und jetzt kommt man dem Ziel immer näher und näher und dann kommt man an und jubelt und man hat es ins Ziel geschafft. Aber dann schaut man sich genauer um und denkt sich, oh, das sieht aber jetzt nicht aus wie die Jahnstraße. Und dann schaut man vielleicht genau hin und sieht da, es ist die Birkenstraße. Ich habe auf Google Maps geschaut, es sind ein paar Straßen weiter. Man denkt, man ist im Ziel, aber dann irgendwie dann doch nicht angekommen. Ja. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck heutzutage, der Weg ist das Ziel. Ne? Es ist ja nicht wichtig, irgendwie ans Ziel anzukommen. Wichtig ist einfach nur mitzumachen. Ja? Es gibt sogar neuerdings auch Anstrebungen hier, dass man auch Wettkämpfe auch im Sportunterricht einfach weglässt. Weil, was ist mit den ganzen Leuten, die schlechter sind? Dann will man sie nicht benachteiligen. Also ans Ziel anzukommen, wird gar nicht mehr, will man einfach abschaffen. In der Bibel haben wir einen wichtigen Aspekt, dass wir auch alle ans Ziel ankommen. Aber es ist jetzt nicht entscheidend, ob wir als Erster oder als Fünfter ankommen, sondern wichtig ist, dass wir ans Ziel ankommen, dass wir unser Ziel erreichen. Aber wenn wir verschiedene Gleichnisse anschauen, die Jesus uns erzählt hat, sehen wir, dass er immer wieder erzählt von 2 Gruppen, die auf Jesus warten. Und eine Gruppe schafft es nicht, die andere schon. Und so ein Gleichnis wollen wir zusammen anschauen, es zusammen studieren. Wir haben ja heute in der Lektion, zumindest bei den Erwachsenen, einige Themen besprochen, die sehr wichtig sind. Aber wer von euch, überlegt mal, wer von euch möchte gerne Hilfe bekommen? Erstmal klingt die Frage, Hilfe, wobei, oder? Stellt man sich die Frage, weil Hilfe ist ein großer Ausdruck. Mal angenommen, ihr habt alles, ja? Ihr habt keine Nöte, keine Sorgen, nichts. Wer von euch braucht dann Hilfe? Nö, wenn ich doch alles habe, wozu brauche ich Hilfe? Das ist auch das grundlegende Problem, was wir uns anschauen wollen als erstes. Naja, damit wir Hilfe auch von oben verlangen können, müssen wir doch erstmal schauen, wo unser Problem ist, oder? Wenn wir denken, wir haben kein Problem, dann suchen wir auch nicht nach Hilfe. Lasst uns aufschlagen Matthäus 7, auch ein Teil der Bergpredigt, Matthäus 7, und dort lesen wir die Verse 21 bis 23. Da sagt Jesus, Kapitel 7, Vers 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Hier erzählt Jesus für mich eine tragische Geschichte. Vor allem eine Geschichte, die sich auf Menschen bezieht. In Vers 22 lesen wir, viele werden an jenem Tag zu mir sagen. Er bezieht das Ganze auf die Zukunft. Und wenn wir das so anschauen, dann sehen wir, es bezieht sich dann, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, es wird eine Gruppe von Menschen da sein, die viele verschiedene Sachen getan hat, denkt, sie ist dabei, und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Sogar nie gekannt. Schauen wir jetzt mal die einzelnen Sachen, was diese Menschengruppe so besonders macht. Es steht am Anfang, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Das sind Menschen, die haben geweissagt. Gut, was verstehen wir unter Weissagen? Ein anderes Wort für Weissagen wäre, das geläufiger ist, prophetische Rede oder prophezeit. Ja. Heißt, wenn jemand prophezeit, dass er automatisch ein Prophet ist? Nein, also in Joel haben wir auch gewisse Sachen, dass letztendlich Kinder prophetische Träume haben werden. Heißt nicht unbedingt, dass er auch dann gleich ein Prophet ist. Zum anderen heißt es auch in Offenbarung 10, wenn ihr euch erinnert, da steht, und weissagt weiter. Das heißt, die Weissagungen, die wir vorher, vor 1844 bekommen haben, die sollen wir auch weiterhin verkündigen, was auf uns wartet. Das heißt, eigentlich weissagen oder prophezeien wir auch, indem wir die prophetischen Sachen, die in der Bibel drinstehen, auch weitergeben. Das heißt, diese Menschen kannten die Prophetie, sie haben geweissagt. Sie haben die Informationen weitergegeben. Wer hat von euch schon mal den großen Kampf oder Schatten zum Licht schon mal gelesen in letzter Zeit? Normalerweise konzentriert man sich ja meistens so auf die in der Mitte bis letzten Kapiteln, was passiert in der Zukunft, was ja sehr spannend ist. Und oft vergisst man, was am Anfang steht. Ja? Wenn ihr mal Zeit habt, lest euch mal das erste Kapitel, sehr interessant. Da geht es nämlich um die Zerstörung Jerusalems. Und da schreibt Ellen White von einer Person, die ständig prophezeit hat, wehe, wehe Jerusalem und dass Jerusalem zerstört wird. Ja? Und dann steht geschrieben, dass dieser Mensch bei der Gefangennahme ums Leben kam. Der prophezeit hat. Und gleich der nächste Abschnitt schreibt Ellen White, kein wahrer Christ ist bei der Belagerung umgekommen. Dieser Mensch hat 7 Jahre prophezeit, dass Jerusalem untergehen wird. Am Ende ist er dann selber gestorben. Und der Geist der Weissagung sagt, das ist eigentlich kein wahrer Christ, weil alle wahren Christen sind nämlich rausgegangen aus Jerusalem und sind nicht bei der Belagerung umgekommen. Eine Menschengruppe, die prophezeit, was uns in der Zukunft erwartet. Eine Menschengruppe, als nächstes steht geschrieben, die Dämonen ausgetrieben hat. Wie treibt man Dämonen aus? Wer kennt das Rezept in der Bibel? Könnt ihr euch an das Ereignis erinnern, wo die Jünger die Dämonen nicht austreiben, einen jemanden, der besessen war, nicht austreiben konnten? Und was hat Jesus gesagt? Dass dieses Art von Austreiben nur durch Fasten und Gebet passieren kann. Das ist im Umkehrschluss, könnte es eine Menschengruppe sein, die sogar fastet und betet und Dämonen austreibt. Und die letzte Tat, die sie machen, ist, sie haben viele verschiedene Wundertaten vollbracht. Das Wort, was hier mit Wundertaten beschrieben wird, ist das Wort Dynamis im Griechischen. Kennt ihr vielleicht ein ähnliches Wort, was wir heute gebrauchen? Dynamit. Mit Kraft und Stärke haben sie etwas vollbracht. Ja. Sie haben große Taten vollbracht. Für Gott. Dämonen ausgetrieben, geweissagt. Also ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, und wenn wir hier stehen bleiben würden, dass sie das alles gemacht haben, manchmal wünscht man sich doch, solche Geschwister zu haben, die so aktiv sind, so viel tun. Ja. Aber trotzdem reicht das nicht. Wir sehen hier, Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann es sein, jemand, der in Vers 21, aber auch 22, sagen sie zu Jesus Herr. Das sind Menschen auch, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Sie haben Jesus als ihren Herrn angenommen, machen so viel missionarische Wundertaten. Und am Ende sagt Jesus, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wie kann es sein, dass Jesus uns nicht kennt? Zunächst mal vielleicht das Einfachere. Er sagt zu ihnen, ihr Gesetzlosen. Was bedeutet gesetzlos? Wie könnte man das umschreiben? Wer eine Schlachter hat, steht meistens auch unten eine Beschreibung mit dazu, weil wenn man das auch noch übersetzen könnte, da heißt es bei mir, dir die Gesetzlosigkeit tut. Ja. Was bedeutet die Gesetzlosigkeit tun? Ich tue das, was vor dem Gesetz falsch ist. Und im 1. Johannes 3, Vers 4, die Gesetzlosigkeit tun, nennt man auch Sünde. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Ja? Also es sind Menschen, die gegen Gottes Gebote gehandelt haben. Das kann man noch irgendwie leicht verstehen, wenn man sagt Gesetzlosen. Aber ich habe mich gefragt, was kann es sein, dass Jesus zu ihnen sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Und es gibt eine Antwort in 1. Korinther 8, Vers 3. 1. Korinther 8, Vers 3. Da steht genau beschrieben, was es bedeutet. 1. Korinther 8, Vers 3. Da steht geschrieben, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wenn wir Gott lieben, dann erkennt uns auch Gott. Im Umkehrschluss, was bedeutet das für diese Menschengruppe? Sie haben Gott eigentlich nicht wirklich geliebt. Und dadurch wurden sie nicht von ihm erkannt. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Also ist es eigentlich dieser Ausdruck, dass Gott sie nicht kennt oder Jesus sie nicht kennt und Gesetzlosigkeit gehen Hand in Hand miteinander, weil wenn wir Gott lieben, dann tun wir auch das, was ihm wohlgefällt. Ich meine, das ist ja heute auch logisch. Wenn wir einen Partner, Mann, Frau, Ehepartner lieben, dann werden wir nicht das, was er hasst, tun, oder? Ist doch logisch. Das sehen wir also, dass am Ende der Zeit es ein Problem mit der Liebe zu Gott geben wird. Und Jesus hat es nochmal bestätigt in Matthäus 24. Schlag mit mir Matthäus 24, das ist ja das Kapitel, wo es um die Endzeitrede geht. Da sagt er nämlich in Vers 12, Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Auch hier wieder, weil die Gesetzlosigkeit, die Sünde haben wir gesagt, mehr und mehr sein wird, wird die Liebe erkalten. Aber die Frage ist jetzt, von was für einer Liebe wird denn hier gesprochen? Kennt ihr das? Im Griechischen gibt es ja drei Arten von Liebe. Und die höchste Liebe ist die göttliche Liebe. Und das ist die Agape-Liebe, ja? Was denkt ihr, wer kann diese Agape-Liebe alles haben? Oder was ist die Voraussetzung für Agape-Liebe? Was denkt ihr? Ich frage es anders, dann habt ihr schon die Antwort. Wer kann diese Agape-Liebe geben oder nur geben? Gott, ist doch logisch, oder? Es ist göttliche Liebe und nur Gott kann diese Liebe uns Menschen geben. Das heißt, wenn diese göttliche Liebe immer kälter sein wird, von welcher Menschengruppe wird hier gesprochen? Sind es, wie wir in der Lektion gelesen haben, Heiden, Ungläubige, wo die Liebe immer weniger sein wird? Nein, sondern es sind gläubige Menschen, weil nur gläubige Menschen können diese Agape-Liebe haben. Und hier steht, sie wird erkalten. Was bedeutet erkalten? Wenn ihr etwas erkaltet, war es vorher wahrscheinlich warm, oder? Oder heiß. Das heißt, von dem Zustand heiß wird es wegen der Sünde immer kälter und kälter und kälter. Und das warnt uns Jesus schon vorher. Nun, wenn wir uns im Glaubensleben anschauen, bezweifle ich, dass der Großteil der Gläubigen in der Gemeinde in dem Sinne sind Mörder und Diebe, die offensichtlich rausgehen und tatsächlich jemanden mit einer Waffe umbringen. Ich glaube, das machen Gläubige nicht. Aber zum Beispiel, wie könnten Gläubige anders morden? Jesus hat es in der Bergpredigt auch gesagt. Es gibt so einen schönen Ausdruck, der heißt Rufmord. Den macht man mit diesem kleinen Gerät hier drin. Wie viel Unheil hat dieses kleine Gerät, das wir zwischen den Zähnen haben, schon angerichtet? Und Jesus sagt, naja, indem man etwas zu einem Bruder sagt, kann man des Gerichtes für Mord schuldig sein. Vielleicht hat man ihn so sehr verletzt, dass er nie wieder an Gott glauben kann. Das heißt, offensichtliche Sünden, dass man tatsächlich jemanden ein Messer rammt in die Brust, nein. Aber vielleicht mit der Zunge ist wieder was anderes. Das heißt, unsere Herausforderung liegt dann mehr in anderen Sachen. Nun, wenn wir jetzt halt konkret anschauen, Jesus sagt, wir brauchen Liebe zu Gott, denn das ist das höchste Gebot, oder? Und wir sehen, am Ende wird dieses Problem auftreten. Wie können wir jetzt halt vergleichen, ob wir diese Liebe tatsächlich haben? Wie würden wir denn Liebe definieren? Ich meine, man muss dazu sagen, heutzutage, wenn wir in die Welt schauen, wird ja die Liebe anders definiert, als sie vor 50 Jahren war. Und ganz anders ist es, auch wenn wir in die Bibel reinschauen. Wo könnten wir eine Definition von Liebe haben in der Bibel? Bitte? Ja, richtig, also indem wir die Gebote halten, aber eine genaue noch eine Definition haben wir in 1. Korinther 13. Und interessant ist, wenn wir 1. Korinther 13 anschauen und den Anfang nur lesen, dann heißt es, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber die Liebe nicht hätte, so wäre ich ein tönendes Erz. Und wenn ich Weissagung hätte, Weissagung, wieder Prophezeiung, und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte, das heißt, ich werde Märtyrer und sterbe für Gott, aber habe keine Liebe, nützt es mir nichts. Das Entscheidende ist die Beziehung zu Gott. Wenn wir die Beziehung, die Liebe zu Gott haben, also wir haben es zumindest letzte Woche im Epheserbrief studiert, dann folgt alles, dann folgen die Werke. Das ist einfach eine Folge, die Frucht. Die Frucht, was wir handeln und tun und machen, ist aus Liebe zu Gott. Und hier wird beschrieben, ab Kapitel 4, wie die Liebe, die göttliche Liebe ist. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt sich nicht auf. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt ein bisschen was. Sie glaubt ein bisschen was. Hofft manchmal. Und erduldet ab und zu was. Das wäre vielleicht für uns dann einfacher, wenn es so stehen würde. Aber es steht, sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie erduldet alles. Und wenn ich das lese, dann stelle ich mir persönlich auch die Frage, wie sehr brauche ich diese göttliche Liebe in meinem Leben? Wie sehr brauchen wir diese Liebe? Wie sehr fühlen wir das Bedürfnis nach dieser Liebe, dass sie uns erfüllt, dass wir tatsächlich auch, wie es hier geschrieben steht, auch so empfinden? Weil wenn ich ehrlich bin, das ist nicht oft so. Also brauche ich das umso mehr. Und die Frage ist, für mich stellt sich, wenn ich das studiere, das Resümee, das ist mein Problem. Mir fehlt das. Ich weiß, was mein Problem ist. Aber wenn ich jetzt bei dem Problem stehen bleibe, ich glaube, in der Schule ist es auch nicht immer so erfreulich. Man hat ein Problem und denkt, wenn man jetzt nach Hause geht, dann ist man nicht so glücklich darüber, weil man hat ein Problem, aber man hat keine Lösung. Wir brauchen eine Lösung. Was ist die Lösung auf das Ganze? Die Lösung ist, wer schenkt uns diese Liebe? Es ist Gott. Und wenn wir genauer hinschauen, in Römer 5, Vers 5 steht geschrieben, in Römer 5, Vers 5 steht geschrieben, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir brauchen den Heiligen Geist in Fülle, denn nur er schenkt uns diese Liebe. Was ist die Frucht des Heiligen Geistes? In Galater 5 haben wir beschrieben die Frucht des Geistes. Und es ist interessant, wenn man anschaut, es ist die Frucht des Geistes. Wenn man es jetzt von der Rechtschreibung her anschauen würde, von der Grammatik, die Frucht des Geistes ist aber ist, und dann kommt eine Aufzählung. Ist es grammatikalisch richtig? Jetzt von der deutschen Rechtschreibung oder von der egal welcher ausländischen Rechtschreibung. Frucht ist doch Einzahl, oder? Frucht und Früchte. Oder liege ich falsch? Ja? Aber hier steht Frucht, Einzahl und dann gibt es eine Auflistung. Nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Naja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das letztendlich sagen können. Die Frucht des Geistes, es gibt Theologen, die sagen, im Griechischen gibt es ja keine Punktierungen, das heißt keine Komma, nichts, sondern da stellt man sich einfach dazu vor. Und man könnte das Ganze auch so letztendlich beschreiben, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, Gottes Liebe durch den Heiligen Geist beinhaltet all das. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben in Fülle haben. Und ich möchte zum Schluss, die letzten 10, 15 Minuten, einfach mit euch 5 bzw. 6 Punkte anschauen, wie erhalte ich den Heiligen Geist in meinem Leben? Weil wenn der Heilige Geist so wichtig ist in meinem Leben, die Frage ist, was tue ich denn dafür? Bin ich bereit, dafür was zu tun? Wenn jemand von euch gesund ist, wie oft geht er dann zum Arzt? Selten, oder? Wenn er jetzt Schmerzen hat, sagen wir mal, starke Kopfschmerzen, die gehen nicht vorbei. Geht man zum Arzt? Ja. Wenn sie nicht vorbei sind, geht man dann nochmal zum Arzt, weil sie nicht vorbeigehen? Was ist mit einer schlimmeren Krankheit? Was ist, wenn der Arzt sagen würde, du musst jeden Tag hierher kommen, damit du gesund wirst? Wer würde das ablehnen? Wahrscheinlich niemand. Wenn wir merken, was uns fehlt, dann sollte uns bewusst werden, wir brauchen das. Und wenn die Schritte gar nicht mal so schwer sind, ist es wichtig, diese Schritte mit Gott zu gehen. Der erste Schritt, den wir gehen sollten, ist ganz einfach, aber auch doch so schwierig. Was war das Grundproblem dieser Gruppe, das Sie ja in Matthäus 7 gelesen haben, die gesagt haben, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen so viele Sachen gemacht? Sie dachten, sie wären dabei, aber am Ende waren sie nicht dabei. Kennt ihr so eine Gruppe, die denkt, mit ihnen ist alles in Ordnung, Gott sieht es aber anders? Es gibt in der Bibel auch noch so eine Gruppe, die ist in Offenbarung 3 beschrieben. Der Brief an die Gemeinde von Laodicea. Sie denken, es passt alles, Gott sieht es aber anders. Und der erste Schritt, der wichtig ist, da voranzukommen, ist zu erkennen. In 1. Korinther 10, Vers 12 steht geschrieben, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, wir müssen uns eigentlich regelmäßig prüfen, wo stehe ich? Wie sieht es aus? Und für mich ist beispielsweise 1. Korinther 13 ein ganz gutes Spiegelbild. Ja. Indem ich schaue, das ist das Ideal, und schaue ich mich an, was brauche ich? Und da sehe ich, ich brauche noch sehr viel. Aber wer von euch geht einfach so raus, ohne in den Spiegel zu schauen? Gibt es solche Leute? In der heutigen modernen Zeit, wo wir überall einen Spiegel haben, also ich bin mir sicher, jeder schaut sich wenigstens kurz mal an, auch wenn es nur 10 Sekunden ist. Ja? Und stellt euch vor, ihr habt gerade irgendetwas Süßes gegessen, vielleicht Nutella, Karob-Aufsteck, was auch immer, was schön braun ist. Ja? Und dann ist hier so ein bisschen was da. Dann schaut ihr in den Spiegel und ihr seht hier so ein bisschen Flecken und dann sagt ihr, das ist doch nur ein bisschen was. Stört doch niemanden, wenn es hier ein bisschen fleckig ist, oder? Und geht einfach raus. Wer macht es so? Keiner, oder? Das heißt, man will doch sauber sein, wenn man rausgeht. Und so brauchen wir auch den göttlichen Spiegel, der uns sagt, so sieht es aus und jetzt mach mal hier deine Flecken weg. Aber die Flecken können wir nicht selber wegmachen. Aber der erste Schritt ist, ich muss doch erkennen, ob ich die Flecken habe. Ja. Und interessant ist, es gibt ein Zitat von Schwester White, das steht in Gospel Workers auf Seite 100. Das ist, glaube ich, Diener des Evangeliums im Deutschen. Ja, da schreibt sie, Moment, ich muss so übersetzen, bewacht mit Eifersucht, ja, die Zeit des Gebets, des Bibelstudiums und noch eine dritte Sache. Die vergessen wir oft. Wir beten, wir studieren, sie schreiben eben noch der Selbstprüfung. Wir sollten uns täglich selbst prüfen. Wie sieht es aus? Was lief heute gut, was lief schlecht? Weil wenn ich mich selbst prüfe, dann weiß ich, wo ich noch eine Baustelle habe, oder? Ist es noch so in der Schule auch? Bestimmt ein paar Leute in der Schule. Das heißt, wenn ihr gelernt habt, dann sagt ihr was auf und seht ihr, oh, das habe ich falsch aufgesagt, also da habe ich noch Nachholbedarf. Das lernen wir doch von klein auf. Und nicht, ah ja, das ist egal, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, wenn ich das falsch ausgerechnet habe. Nein, wir brauchen diese Selbstprüfung. Erster Punkt, erkennen, die Selbstprüfung. Zweiter Punkt, bereue und sei bereit, alle Sünden aufzugeben. In dem Brief zu Laodicea in Offenbarung 3 wird ja gesagt, sei eifrig und tue Buße. Ja? Das heißt, Buße tun, bereuen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss mir leid tun, damit ich das getan habe. Ich muss bereit sein, alles aufzugeben. In Offenbarung 3 gibt es auch dieses Bild, dass wenn Jesus klopft, wir sollen die Tür aufmachen, richtig? Hat von euch schon jemand mal dieses Bild gesehen, wie es grafisch dargestellt wurde? Jesus steht so vor der Tür und klopft. Ist euch mal was aufgefallen, etwas, was an diesem Bild eigentlich fehlerhaft ist, dass es heutzutage nicht so gibt?
Es hat keine Griffe außen, dass er reinkommt.
Genau, der Türknauf, die Türklingel von außen fehlt. Das heißt, Jesus kann nicht rein. Sie kann nur von innen aufgemacht werden. Das heißt, ich muss bereit sein, ich möchte damit aufhören und Jesus reinlassen. Weil wenn ich nicht bereit bin, Jesus zwingt niemanden. Punkt 2, bereue und sei bereit, alle Sünden aufzugeben. Punkt 3, setze alles ein. In Matthäus 13, 46 erzählt uns Jesus über das Gleichnis über die Perle. Da steht, als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte ein bisschen was, was er hatte, und kaufte sie. Nein, steht geschrieben, er verkaufte alles, er setzte alles ein. Sind wir bereit, alles einzusetzen? Es gibt eine interessante Geschichte, ob sie jetzt erfunden ist oder nicht, aber der Sinn dahinter ist ganz interessant. Es wird erzählt, wie ein junger Mann unbedingt die Wahrheit finden wollte. Also ging er zum schlauesten Menschen, den er im Dorf kannte. Das war der älteste, weiseste Mann dort. Und er ging zu ihm und sagte, ich möchte unbedingt die Wahrheit herausfinden. Und der weise Mann sagte, was bist du bereit dafür zu tun? Er sagte, alles, alles. Okay, dann folge mir nach. Der alte Mann ging mit ihnen zum Fluss. Sie stiegen in den Fluss hinein. Er ging hinterher. Und dann, als sie ungefähr bis zum Brustkorb unter Wasser waren, dann drückte der alte, weise Mann den jungen Mann unter Wasser. Der junge Mann dachte sich, das gehört zu Zeremonien, da mache ich mit und danach habe ich die Wahrheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie viel oder wie lange ihr die Luft anhalten könnt. Bei mir wird schon nach 30, 40 Sekunden problematisch. Ja, je nachdem, was man noch zu tun hat. Aber nach 30, 40 Sekunden drückte der alte Mann den jungen Mann immer noch unter Wasser. Eine Minute verging, eine Minute 20. Und jetzt war es ganz schön kritisch für den jungen Mann. Und er wollte aufstehen. Aber der weise Mann ließ ihn nicht. Er hielt ihn weiterhin gedrückt. Und der weise Mann war nicht nur alt und weise, er war auch körperlich sehr stark. Und der junge Mann versuchte, hinaufzukommen und kämpfte und kämpfte. Und nach einigen Sekunden hat er es endlich geschafft. Und das Erste, was er gemacht hat, als er aus dem Wasser hinaufkam, was war das? Er schnappte nach Luft. Und der weise Mann sagte, wenn du nach der Wahrheit so suchst, wie du jetzt gekämpft hast, um nach Luft zu schnappen, dann wirst du sie finden. Und ich stelle mir die Frage, setzen wir auch alles so ein, damit wir diese kostbare Perle finden? Alles einsetzen. Punkt 3. Punkt 4, das Gebet, Fragen. Jesus hat uns selber gesagt in Lukas 11, Vers 9, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und Vers 13, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das Problem liegt nicht darum, dass Gott uns den Heiligen Geist nicht in Fülle geben wird, sondern das Problem liegt an mir. Wie sehr will ich das? Wie sehr bitte ich darum? Wie sehr empfinde ich, dass ich es brauche? Punkt 4. Danach zu fragen, zu beten. Und Punkt 5, in Apostelgeschichte 5, Vers 32 steht geschrieben, und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wenn wir das alles bekommen haben, sollen wir im Heiligen Geist auch wandeln und gehorsam sein. Punkt 5 ist der Gehorsam. Ich wiederhole nochmal. Erster Punkt, erkennen. Zweiter Punkt, bereue und sei bereit, alles aufzugeben. Dritter Punkt, setz alles ein. Vierter Punkt, Bitte oder Gebet. Und fünfter Punkt, sei gehorsam. Diese Punkte sind so enorm wichtig. Und die sollten wir nicht vernachlässigen, damit wir den Heiligen Geist bekommen. Weil wer möchte von uns nicht Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung haben? Anstatt im Gegensatz dazu Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn. Eine persönliche Frage, ihr müsst sie nicht beantworten. Wer von euch war schon mal zornig? Kennt ihr dieses Gefühl von Zorn innen drin oder von Wut? Wer liebt dieses Gefühl, wenn man so richtig zornig ist? Ist es nicht bedrückend? Möchte man nicht frei werden von dem und anstattdessen Frieden haben? Und Gott kann uns alles geben. Und ich habe noch einen sechsten Punkt, der nicht zwingend notwendig ist, aber wenn ich mir die Apostel anschaue und das frühe Christenleben, dann denke ich, es ist so ungeheuer wichtig. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht geschrieben, Apostelgeschichte 1, Vers 14, bevor der Heilige Geist im Frühregen ausgegeben wurde, steht geschrieben, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Und in Vers 15 steht da, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Sie waren beständig zusammen. 120 Leute. Sie haben zusammen gebetet. Sie haben alles geteilt. Und der Heilige Geist wurde ausgegeben. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, und wo es der Feind geschafft hat, vor allem durch diese Krise, die 3 Jahre gedauert hat, durch Corona, dass Gemeinschaft irgendwie auseinandergegangen ist. Also ich hatte das Gefühl, in dieser Zeit, das war schrecklich. Keine Gemeinschaft zu haben. Das, was von Gott gewollt ist, dass man Gemeinschaft hat, was auch ein Punkt ist, warum sie den Heiligen Geist bekommen haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, zu dieser Zeit wurden sie verfolgt von den Römern. Irgendwie ähnliche Parallelen. Verfolgt, durften sich eigentlich nicht versammeln. Und sie haben sich trotzdem 120 Leute versammelt, weil Gott gesagt hat, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Unglaublich. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und sie haben mit Kraft das Evangelium verkündigt. Sechster Punkt, kann man Gemeinschaft noch hinzufügen. Gemeinschaft ist sehr wichtig. Deswegen ist es schön, dass ihr auch zusammen einen Ausflug macht. Dass ihr Gemeinschaft untereinander habt. Nicht, dass wir uns nur am Sabbat sehen, sondern so viel wie möglich Gemeinschaft miteinander haben. Denn die Zeiten, die wir leben, sind sehr schwierig. Den letzten Text, den wir lesen wollen, ist in Offenbarung 12, Vers 17. Offenbarung 12, Vers 17. Ihr kennt diesen Text. Offenbarung 12, Vers 17. Da steht geschrieben, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ich denke, wir wissen, was der Text bedeutet. Wer sind diese Menschengruppe, die Gottes Gebote befolgen, die das Zeugnis Jesu Christi haben? Und ich denke, wir sind alle einverstanden, wenn wir denken, wir gehören zu dieser Gruppe. Wir sind diese Gruppe. Aber steht da, der Drache Satan ist zornig und er führt Krieg. Das Interessante ist aber, das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, das Wort, was hier mit Krieg übersetzt wird, heißt Polemos. Und das kann man auch mit Krieg übersetzen oder Kampf, aber auch mit Zank, Streit und Zwietracht. Wenn wir das mit einsetzen, gibt es vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn? Will Satan, dass wir alle einmütig sind, so wie die ersten Apostel, oder dass Streit, Zank und Zwietracht in der Gemeinde ist? Interessant ist noch, wenn man den Wortstamm, also den Grundstamm, worauf dieses Wort gebildet wurde, Polemos, ist der Grundstamm Pelomai. Aus diesem Wort wurde das Wort gebildet. Und Pelomai bedeutet von der wörtlichen Übersetzung hin und her eilen, hin und her petzen. Ist vielleicht nicht das der Krieg, mit dem Satan uns heute verstrickt, dass wir hin und her hetzen, von einem Termin zum anderen, von einer Arbeit zur anderen eilen, von dem Termin in der Schule zum anderen, und dass wir keine Zeit haben, uns für das Wichtigste zu konzentrieren? Denn was nützt uns alles, dass wir überall dabei sind, alles mitmachen, aber Gottes Liebe nicht in unserem Herzen haben, völlig und ganz? Das Ergebnis haben wir gelesen, was Jesus uns in dem Gleichnis gesetzt hat. 1. Korinther 13, die Liebe, die alles erträgt, alles erduldet, ist etwas, was wir brauchen. Und Schwester Weiß schreibt, wir sollten dieses Kapitel, wisst ihr, wie oft lesen im Monat? Ist eine Fangfrage, weil es kommt darauf an, wie viele Tage der Monat hat. Denn sie schreibt, wir sollten dieses Kapitel jeden Tag lesen. Also 28 oder 31. Jeden Tag sollten wir dieses Kapitel lesen. Uns verdeutlichen, wie sehr wir Gottes Liebe in unserem Leben brauchen. Alles andere, wenn wir die Beziehung zu Gott so intensiv haben, dann wird alles andere, denke ich, kein Problem sein. Wenn der Heilige Geist, Schwester Weiß schreibt noch, wenn wir die Gabe des Heiligen Geistes bekommen würden, würde alle anderen Segnungen mit ihr folgen. Alles andere wäre dann automatisch. Wir müssten uns keine Sorgen machen über dies oder jenes Problem, über das, was uns da bedrückt oder da, ob wir Schwierigkeiten mit der oder jene Sünde haben. Denn Liebe zu Gott ist stärker als alles andere. Und möge Gott uns dabei helfen, dass wir heute schon anfangen, diese Liebe zu Gott täglich zu vertiefen, damit Gott uns mit seinem Geist völlig erfüllt, dass wir diese göttliche Liebe, diese Agape-Liebe vollkommen in unserem Leben haben. Und dann wird das passieren, was Jesus gesagt hat. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn, was? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Dann müssen wir vielleicht ein neues Gebäude bauen, überall. In jeder Gemeinde, weil so viele Menschen kommen. Und möge Gott uns dabei helfen. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, Herr Jesus, wir kommen jetzt vor dich, weil wir schwache Menschen sind. Du kennst uns am besten. Du kennst uns besser als wir uns selber. Herr, wir bitten dich, dass du uns vergibst, da wo wir gefehlt haben, da wo wir die Zeit nicht richtig eingesetzt haben, da wo wir dich nicht so geliebt haben, wie wir eigentlich sollten. Herr, wir bitten dich, dass du uns offenen Augen schenkst, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben, dass wir erkennen, dass der Feind mit uns Krieg führt, indem er uns die Zeit stiehlt. Hilf uns, Herr, dass wir die Priorität richtig setzen, dass du an erster Stelle sitzt und dass wir erkennen, wie es um uns steht und wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir deinen Geist brauchen, Herr, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, dass in uns Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, all die Frucht des Geistes in uns herrscht und dass Menschen an uns sehen, dass wir eine Verbindung mit dir haben und damit sie dann auch sagen können, das möchte ich auch, Herr. Hilf uns, dass wir näher zu dir kommen, dass wir dein Licht strahlen können in dieser Welt. Hilf uns, Herr, und sei uns gnädig, denn ohne dich können wir nichts tun. Aber du hast gesagt in Philipper 4, Vers 13, Alles ist mir möglich durch dich, Jesus Christus, der uns stark macht. Und hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Amen.